Geschäftsgeheimnisse sind nur so lange als Geschäftsgeheimnisse geschützt, wie sie ja Gegenstand von sicheren oder ausreichenden Sicherungsmaßnahmen sind. Aber die Hauptfrage ist, habe ich eine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser Daten? Man hat so ein bisschen Wildwuchs in den Unternehmen. Und da ist es dann tatsächlich so, dass ich kennzeichnen muss, nicht alles, was mit KI generiert wird, sondern alles, was ein Deepfake ist. Aber wir haben natürlich auch unsere Tools und so, aber die Blackboards sind immer noch 1, 2, 3 Schritte weiter, als wir das sind.
Die ganze Welt nutzt KI und ich denke auch in fast allen Unternehmen und auch in privaten Bereichen wird überall KI verwendet. Aber die Frage ist, wie dürfen wir das eigentlich einsetzen? Und zwar nicht aus der, wie können wir es einsetzen, sondern dürfen wir das rechtlich verwenden und wo müssen wir aufpassen? Wo sind die Fallstricke? Ja, welche Datenschutzregelungen greifen? Ja, und wo können wir uns auch vielleicht, ja, ich sag mal so, in eine Situation begeben, wo wir rechtliche Themen auf uns projizieren, obwohl wir einfach nur eine Antwort von einer KI haben wollten und haben vielleicht etwas viele Daten reingegeben. Darüber möchte ich heute sprechen mit Martin Schirmbacher. Er ist nämlich Teamlead und auch Partner für IT-Recht bei Hertingen, einer Rechtsanwaltskanzlei aus Berlin. Und da muss man sagen, ich habe Martin schon über die Jahre immer begleiten dürfen und da war es immer sehr spannend, weil er einfach auch ein Vorreiter ist in diesem ganzen Thema KI-Recht, EU, AI Act und kennt sich da einfach gut aus. Und ich durfte auch schon mal das ein oder andere Mal ihn auf der SMX München tatsächlich moderieren und dann habe ich da auch immer einen Einblick bekommen. Und es ist immer ganz spannend, wenn man so Sachen erfährt, wie zum Beispiel das, was die KI ausgibt, das ist eine der Sachen, die mir vor 2 Jahren hängen geblieben ist, Martin. Alles, was die KI ausgibt, kann nicht urheberrechtlich geschützt werden, aber es kann Urheberrecht verletzen. Und das sind doch mal sehr, sehr spannende Aussagen, mal direkt zum Anfang, weil da muss man einfach super aufpassen, weil ich denke, viele Menschen und viele Firmen nutzen natürlich die KI, um Content zu kreieren, um Texte zu schreiben. Und da ist, sag ich mal, schon mal Vorsicht, sag ich mal so, zu walten lassen. Und deswegen herzlich willkommen, Martin. Danke, dass du da bist bei uns hier beim Marketing Meets Technology Podcast.
Ja, vielen Dank, lieber Timon. Schön, dass ich hier bei euch zu den rechtlichen Fragen Rede und Antwort stehen darf.
Ja, genau. Vielleicht noch zu dir ganz kurz. Gestern ist dir was passiert. Hatte nichts mit KI zu tun. Hätte man es mit KI vermeiden können?
Schwer. Möglicherweise hätte ich eine bessere Risikoeinschätzung gewählt, wenn ich es mit KI gemacht hätte. Nein, ich bin einfach wahrscheinlich aus eigener Schuld einem Fahrradunfall zum Opfer gefallen und einmal getestet, wie es ist, wenn man über den Lenker absteigt. Und ich habe natürlich behelmt, aber ziemlich Glück gehabt. Mir tun die Hände weh und ich habe eine Schramme am Kinn, aber sonst bin ich heil. Wenn nicht, ja, schreibt's uns als Kommentare, wenn ihr den Eindruck habt, der Kopf hat doch was abbekommen, dann lasst es uns wissen.
Da auf jeden Fall schon mal gute Besserung von unserer Seite aus hier und vom ganzen Team natürlich. Ja, aber lass uns einsteigen mit dem Thema, wo wir gerade gestartet haben, KI, Datenschutz und vertrauliche Daten. Besonders heikles Thema, ne, im Umgang mit vertraulichen Daten. Was sollten vor allen Dingen Unternehmen beachten, wenn sie KI-Tools wie ChatGPT, Gemini, Perplexity, fairerweise auch Claude jetzt, ja, ist ja besonders im Vordergrund, mitarbeiten und dann besonders mit sensiblen Daten zu tun haben?
Ja, also es fängt ja erstmal an, dass man genau diese Frage stellt und jetzt nicht anfängt, ChatGPT, bring your own AI, wie es jetzt heißt. Jeder nutzt seinen Account, die einen bezahlt, die anderen nicht bezahlt und man hat so ein bisschen Wildwuchs in den Unternehmen. Das war, ist jetzt schon so 2,5, 3 Jahre her, dass wir das viel gesehen haben. Das hat sich schon deutlich gebessert und es gibt professionelle Lizenzen in den Unternehmen und entsprechende Vereinbarungen mit den Tool-Anbietern. Aber jetzt ist so ein bisschen die Frage kurz, mittel, lang Antwort. Und es lässt sich auch tatsächlich nicht pauschal beantworten. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ich habe eine ChatGPT-Lizenz, eine Pro-Lizenz, und habe mein Unternehmen, für das ich arbeite, hat mit ChatGPT eine sogenannte Auftragsverarbeitungsvereinbarung geschlossen, also ein DPA, ein Data Processing Agreement, kann man dort einfach sich zusammenklicken, macht ChatGPT OpenAI auch einfach. Ja, dann haben wir die 3 Level Datenschutz, die man so beachten muss, was ich immer in meinen Seminaren erzähle, ganz gut beachtet. Erstens, ich muss mir überlegen, darf ich das überhaupt machen, was ich da mache? Darf ich personenbezogene Daten überhaupt zu diesem Zweck verarbeiten? Da kommt es also drauf an, was mache ich mit ChatGPT? Hau ich da eine Kundenliste rein und lass mir das Next Best Offer für welchen Kunden auch immer ausspielen? Ja, dann ist es ein datenschutzrechtlicher Vorgang, der unabhängig davon, ob ich jetzt das mit ChatGPT oder mit der Hand mache, ein Thema ist. Level 2, ja, das sind ja gar nicht, die Informationen liegen ja gar nicht bei mir, sondern in der Cloud. Bei einem Dienstleister ist das eigentlich ein Problem. nee, wenn ich eine AV-Vereinbarung habe und die mit den Daten sorgsam umgehen, ich mich davon vorher überzeugt habe, dann nicht. Ja, wir speichern ja Daten auch bei der Telekom oder auf AWS. Ja, insofern ist das grundsätzlich möglich. Und hier haben wir halt das Zusatzproblem, dass OpenAI wie viele andere KI-Anbieter den Sitz in den USA haben und deshalb eine Datenverarbeitung in den USA stattfindet. Aber das ist eben das dritte Level. Und das bekommt man mit OpenAI auch in den Griff. Da gibt es sogenannte Standardvertragsklauseln, die man automatisch mit abschließt, sodass man rein compliance-mäßig dort eigentlich auf der sicheren Seite ist. Aber die Frage, die man sich hauptsächlich stellen muss, ist Level 1. Was mache ich mit den Daten, wenn es denn personenbezogene Daten sind? Darf ich das eigentlich? Und da ist natürlich immer besser, möglichst wenig mit personenbezogenen Daten zu arbeiten, weil einfach die Gefährlichkeit steigt, je mehr Daten ich dort verarbeite. Aber die Hauptfrage ist, habe ich eine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser Daten? Die kommt viel zu kurz in dieser Diskussion um ChatGPT und Co.
Da vielleicht mal eine Frage von mir aus der Laiensicht. Wenn ich jetzt eine Excel-Liste habe mit E-Mail-Adressen und Namen zum Beispiel und ich möchte die zum Beispiel von Claude zuordnen lassen oder was auch immer, von Claude verarbeiten, dann habe ich die jetzt ja einmal, ich sag mal so, also ich habe das Recht, diese Daten zu besitzen, weil es meinetwegen Kundendaten sind, ja, und ich habe die jetzt in einem Google Sheet liegen, dann sind wir ja schon auf der Cloud. Und wenn ich sie jetzt aber natürlich mit Claude verarbeite, dann werden ja die Daten auf jeden Fall einmal in die USA geschickt und zurückgeschickt und hin und her. Ist das überhaupt zulässig an der Stelle oder ist das ein Riesenproblem?
Ja, also wieder zurück zu meinen drei Leveln. Ne? Erste Frage, was mache ich mit den Daten in der Excel? Ja, versuche ich da das Geburtsdatum der Leute auszurechnen anhand der Vornamen? Ist das eine Datenverarbeitung, wo ich mir überlegen muss, darf ich das? Ja, Level 2, ich habe einen Dienstleister, in der Regel kein Problem. Level 3, Datentransfer in die USA. Und dort gibt es derzeit eine Regelung, das Transatlantic oder EU-US Data Privacy Framework. Und wenn der Dienstleister aus den USA diesem Framework unterworfen ist, ist zugegebenermaßen relativ leicht, die müssen sich nur selbst zertifizieren beim Handelsministerium in den USA, dann ist man compliance-seitig abgesichert, dann ist es nicht pure evil. Auch wenn viele Datenschützende da jetzt die Hände heben und sagen, ja, das darf man doch alles nicht und der Cloud Act und so weiter, aber rein rechtlich ist man da erstmal auf der sicheren Seite. Was nicht heißt, dass man sich nicht überlegen muss, was steht in meiner Excel für Dateien, in meiner Excel-Datei für Daten. Ja, wenn ich da die DNA meiner Patienten drin habe, ist es ein anderer Schnack, als wenn ich die beruflichen E-Mail-Adressen von meinem B2B-Unternehmen verarbeiten lasse, um die nach irgendwelchen, wie du es gerade gesagt hast, Kriterien zu sortieren.
Eine ganz spannende Sache, die ich immer mitgenommen habe aus den ganzen Datenschutzseminaren, die ich über die Jahre besucht habe, war immer das Thema Datensparsamkeit. Wahrscheinlich auch ein guter Hinweis hier für alle, einfach immer sparsam mit personenbezogenen Daten umzugehen und wahrscheinlich auch hochsensiblen Daten, weil es gibt ja auch nicht personenbezogene Daten in Unternehmen, die aber hochsensibel sind. Wenn man sich zum Beispiel sowas anschaut wie, ich möchte mal sagen, der neue Prototyp, der bei BMW oder Audi entwickelt wird, ja, und dann, wie findest du den denn, ChatGPT?
Ja. Ja.
Vielleicht auch nicht so ideal.
Gibt es ja Fälle, ja, in den allerersten Monaten gab es ja diesen Fall, wo ChatGPT public ging, war ja dieser Samsung-Fall, wo Samsung-Mitarbeiter Geschäftsgeheimnisse reingehauen haben und dann anderen wiederum gelungen ist, weil ChatGPT darauf möglicherweise trainiert hat, die wieder aus dem Modell extrahieren. Ja, natürlich ist es so, aber Leute, das ist absolute Basics. Ja, wenn etwas als vertraulich gekennzeichnet ist bei mir im Unternehmen, ist es keine gute Idee, das in meinen Claude oder mein ChatGPT zu hauen, genauso wie es keine gute Idee ist, die einfach in die Dropbox zu legen und mir die von zu Hause runterzuladen, um sie meinen Kumpels zeigen zu können. Also ja, wenn ich das neue BMW-Modell darauf Zugriff habe, dann muss ich mir schon bewusst sein, dass ich damit sehr sorgsam umgehen muss. Und da sind wir jetzt entfernt, hast du ja extra gemacht, den Bogen weg von den personenbezogenen Daten hin zu sonstigen Informationen. Und da muss man eben auch wissen, man schadet dem Unternehmen schon deshalb, weil ja Geschäftsgeheimnisse sind nur so lange als Geschäftsgeheimnisse geschützt, wie sie Gegenstand von sicheren oder ausreichenden Sicherungsmaßnahmen sind. Und das sind sie nicht, wenn meine Mitarbeiter nichts Besseres zu tun haben, als diese Informationen in öffentlich zugängliche KI-Systeme reinzuhauen.
Aber wie machen das Unternehmen aktuell? Weil du hast gerade von Bring Your Own AI gesprochen. weiß ich auch ganz viele Beispiele, da passiert das genau so. Ich bin mir sicher, dass natürlich Leute in sensibleren Bereichen da auch geschult werden und so weiter. Aber wie ist denn der, die KI macht es so leicht, ja, zu arbeiten. Da ist es einfach so, dass die Menschen dazu neigen, das natürlich auch zu verwenden. Und wie kann man das dann, wie wird es in diesen Spezialfällen, besonders mit sensiblen Unternehmensdaten, so gemacht, dass es sicher bleibt?
Also, du hast das Kernwort gesagt, Schulung. Du musst den Leuten, viele Unternehmen, und das, da haben wir jetzt ganz viel gemacht in den letzten Monaten, Jahren, haben eine KI-Richtlinie. Ja, genauso wie eine Datenschutzrichtlinie haben und so, haben sie jetzt eine KI-Richtlinie, wo drin steht, was man darf, was man nicht darf. In den guten Richtlinien steht vor allem drin, was man darf. In den nicht so guten Richtlinien steht, was man alles nicht darf. Die sind auch meistens die Richtlinien, die keiner reinschaut. Die liegen dann irgendwo, kommt dann aus dem Compliance oder aus dem Datenschutz oder von Legal. Ja, hier unsere neue KI-Richtlinie bitte anschauen. Ja, ehrlicherweise, wir haben eine. Ich glaube, ich habe einmal ganz am Anfang da reingeschaut und die gefragt, ob man die so freigeben kann. Ja, das ist nicht das, was ich meine. Es bringt nichts per se, eine Richtlinie zu haben, wo drin steht, Leute, seid vorsichtig mit Geschäftsgeheimnissen. Ihr müsst uns im Doing, ihr müsst die Leute mitnehmen und ihnen zeigen, was dürfen sie nicht und was kann KI, was kann sie nicht. Und da wird man nicht umhin kommen, als seine Beschäftigten entsprechend darauf einzustellen und denen zu zeigen, welche Dinge passieren können und was man eben darf und was man nicht darf. Ja, aber eben nicht durch Aufstellen irgendwelcher Regeln, die irgendwo im Intranet liegen, sondern durch, ich sag mal, hands-on Schulungen und denen auch wirklich deutlich zu machen, was passieren kann, was so alles passiert.
Ja, absolut. Also Schulungen immer gut, weil ich glaube, das befähigt auch die Menschen, darf man nicht vergessen. Ne? Weil ich glaube, manche agieren aus Angst nicht, weil wir kommen jetzt gleich noch zum Thema NDA unterschreiben. Ne? NDA mit großer Strafzahlung ist immer sehr spannend, weil dann durchaus den Leuten in diesem Moment auch mal sehr bewusst wird, dass das hier wirklich der ganze Vorgang schützenswert ist. Ja, zum Beispiel, wir haben das ja auch öfter, da manchmal geht es um Relaunches, manchmal geht es auch nur um Datensicherung, dass man da einfach ein NDA unterschreibt. Und dann gehen wir auch plötzlich, also wir gehen immer mit den Daten sehr sorgfältig um, aber mit den Daten geht man nochmal extra vorsichtig um. Und da wollte ich dich auch mal fragen, wie ist es dort geregelt? Darfst du dann die KI überhaupt noch anwenden in diesem Fall oder musst du sie halt immer anonymisiert anwenden? Ja.
Also, jetzt komme ich nicht umhin zu sagen, es kommt drauf an. Es kommt nämlich drauf an, was im NDA drinsteht. Ne? Also, während wir beim Datenschutz über eine gesetzliche Regelung reden, da reden wir über die Datenschutzgrundverordnung, die wir alle kennen und lieben, reden wir hier eben über eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien, nämlich eurem Arbeitgeber und dem Kunden oder Lieferanten des Arbeitgebers, der sagt, bitte diese Daten vertraulich behandeln. Ja, und da kommt drauf an, was eben da drinsteht. Wenn da allgemein drinsteht, verpflichtet sich, die Daten vertraulich zu verarbeiten und nicht Dritten gegenüber zu offenbaren, ja, dann ist jeder Drittdienstleister tendenziell ein Problem. Ja, da muss ich halt schauen, hat der Zugriff auf diese Informationen, ja, wer jetzt in einem Google Arbeitsumgebung oder in einem M365 Arbeitsumgebung arbeitet, der kann gar nicht umhin, als die Daten einem Dritten zugänglich zu machen, jedenfalls mal einem System anzuvertrauen, ja, deshalb muss ich halt bei dem Abschluss von NDAs auch prüfen, was wollen die konkret von mir? Geht es nur darum, dass ich die Informationen nicht veröffentliche, dass ich sie nicht Dritten zur Verfügung stelle, damit die irgendwas machen? Oder ist sogar der vergleichsweise Standardfall, dass Unternehmen ihre eigene IT-Infrastruktur, so wie ist es, verwenden, schon erfasst? Und so, um auf deine Frage zurückzukommen, muss ich eben auch schauen, wie das bei den KI-Tools ist. Ja, da muss ich natürlich auch wiederum unterscheiden, ist das jetzt was lokal gehostetes, ist es etwas, wo außer mir keiner Zugriff hat, eine Instanz, die nur für mich gewährt wird und so weiter. Ja, und dann danach muss ich meine NDAs und die Informationen, die ich unter NDA bekomme, im Prinzip klassifizieren. Und da haben wir auch wieder das Thema Schulung, weil jetzt sagst du, naja, wir sind dann da besonders aufmerksam mit solchen Informationen. Ja, aber wenn du halt nicht 20, 30 Leute hast, sondern 2000, musst du halt auch dafür sorgen, dass die Leute wissen, dass das geschützte Informationen sind, die entsprechend klassifizieren intern. Und dann kann es auch sein, dass eine Pseudonymisierung oder eine Anonymisierung ist noch schwerer, nichts nutzt. Ja, wie willst du, wenn du einen Vertrag mit BMW hast und die sagen dir, wir zeigen euch das Modell hier schon mal, wird nicht passieren, aber wir zeigen es dir schon mal, damit du weißt, wie die Ads-Kampagne aussehen soll. Könnt ihr irgendwas, fällt euch da was ein, wie wir das so irgendwie angehen können? Und dann haut ihr das bei ChatGPT rein. Ja, da ist nichts mit Pseudonymisierung. Da geht es ja gerade darum, dieses Modell sich da irgendwas einfallen zu lassen. Ne?
Also wir hatten jetzt einen ganz spannenden Fall und da stand im NDA ganz spezifisch drin, die Daten dürfen nicht von einer KI verarbeitet werden. Und da haben wir absolut eingehalten, aber da stelle ich mir die Frage, also wir haben das tatsächlich sehr analog dann gehalten, das Thema, und haben das auch tatsächlich offline besprochen und sowas, weil nämlich die Problematik dabei ist nämlich noch eine ganz andere. Das stand jetzt in dem NDA drin, aber die Problematik ist ja, sobald ich ein Google Meet anwerfe, ist ja im Hintergrund eine KI, die läuft, die das quasi mitverarbeitet. Ja, also jetzt auch, ich würde sogar sagen, das ist schon fast nicht mehr optional. Genauso, wenn ich eine E-Mail schreibe, ist Gemini immer irgendwie dabei und macht da irgendwas und fasst zusammen und so weiter. Das heißt, das ist schon ein Thema, wo ich mir Gedanken gemacht habe. Deswegen haben wir das tatsächlich in dem Fall, war sehr interessant, haben wir nirgendwo reingesprochen, haben wir auf Non-KI-Systemen Dokumentation geführt. Aber da stelle ich mir die Frage, das wird ja in Zukunft nicht weniger werden, sondern das wird ja mehr werden an der Stelle. Und da ist die Frage, wie man das, wie man mit sowas dann umgeht. Ich meine, vielleicht wird es dann auch irgendwann nicht ganz so dramatisch sein, aber das ist.
Ja, zwei Varianten dazu. Also NDAs, es gibt zwei Klassen von NDAs. Eine mit einer saftigen Vertragsstrafe und die andere ohne.
Die war ohne.
Ja, ohne ist eine sehr hemdsärmliche Argumentation, ja, weil natürlich muss ich mich trotzdem dran halten, auch wenn es keine Vertragsstrafe gibt. Aber damit der Vertragspartner dann wirklich einen Schaden hat und den er an mich weiterberechnen können, muss er den beziffern können und so weiter. Das heißt, es wird ziemlich schwierig. Wenn es eine Vertragsstrafe wenn ein NDA mit Vertragsstrafe ist, dann neige ich schon dazu, mir wirklich genau anzuschauen, was ist dort geregelt. Und da kann man auch mit denen möglicherweise sprechen und sagen, mit dem Vertragspartner und sagen, naja, also ehrlicherweise, wir sind AI-native, bei uns kommt eigentlich nichts. Ja, wir lassen immer einen Transkript mitlaufen und schreiben so unsere Gesprächsnotizen. Willst du wirklich, dass wir das nicht machen? Können wir machen, wird aber doppelt so teuer, weil wir immer noch jemanden daneben setzen müssen, der dann alles protokolliert und so weiter. Worum geht es dir denn eigentlich? Weil NDAs haben die Eigenschaft, so ein bisschen sich sozusagen selbst zu vermehren. Irgendwie einer macht NDA, dann musst du ja alle deine Leute wieder unter NDA stellen. Und ab und zu ist es hilfreich zu fragen, wozu braucht ihr das überhaupt? Braucht ihr das wirklich um den Schutz der Informationen, um die es da geht? Ja, ihr könnt ja zum Beispiel uns auch Informationen, die wir gar nicht brauchen, nicht geben. Ja, das ist ja auch, ist natürlich viel anstrengender, als einfach zu sagen NDA. Da muss sich der Kunde eben auch mal Gedanken machen, welche Informationen sind denn jetzt wirklich so schützenswert? Aber das kann oder hat führt gar nicht mal so selten dazu, dass es auf einmal doch kein NDA braucht.
Ja, stimmt. Kann ich denn das mein Thema lösen, wenn ich ein internes System nutze? Zum Beispiel, also jetzt nicht nur bezogen auf den NDA, der sagt explizit kein KI verwenden, sondern ich meine allgemein mit der KI-Sicherheit und auch Datenschutz. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen lokalen Rechner bei mir stehen habe mit einem Mistral drauf, der nicht ins Internet funkt, also der quasi lokal läuft und nur im lokalen Netzwerk ist, aber die Daten nicht extern sendet, ist das ein besseres System, eine bessere Lösung,
Daten-compliant zu sein? NDA heißt der Non-Disclosure Agreement, das heißt, ich darf es niemandem anderem disclosen, um nicht gegen diesen Vertrag zu verstoßen. Und wenn es keinen Dritten gibt, der da zugreifen kann, weil es eine lokale Installation ist, dann ist es nicht problematisch. Also wenn es nicht heißt, kein KI-System, dann ist es natürlich aus anderen Gründen schwierig. Klar, aber wenn es heißt, einfach keinem Dritten offenbare, dann tue ich genau das nicht, wenn ich ein lokales KI-Modell nutze.
Und gegen die DSGVO dürfte ich ja eigentlich auch nicht verstoßen, weil ich keine Daten in die USA schicke und weil ich sie lokal nur verarbeite.
Genau, also nochmal drei Level Datenschutz. Ne? Gegen Level 2 und 3 verstößt du dann nicht, weil du gar keinen Dienstleister hast und gar keinen in den USA, sondern das alles deine Verarbeitung durch dich ist, ohne einen Auftragsverarbeiter. Du musst natürlich trotzdem schauen, was mache ich damit? Nimm unser Beispiel von vorhin und nehmen wir mal diesen typischen Fall Werbescoring. Also ich habe große Versicherungsmandanten, große Bankenmandanten, deren Thema ist es, wie adressieren, und das ist ja nicht nur bei denen, alle Retail-Clients haben das genauso, wie adressieren wir die richtigen Leute? So, das macht man früher hätte man gesagt mit Big Data, ja, und lässt dann irgendeine Applikation da drüber laufen. Heute macht man selber, sagt dazu, man macht es mit KI. Und dann ist vollkommen egal, ob das jetzt eine Software ist, die lokal bei mir läuft oder in irgendeiner Cloud läuft, für dieses Level 1, nämlich, darf ich diese Datenverarbeitung eigentlich vornehmen? Habe ich dort eine hinreichende Rechtsgrundlage? Nach Artikel 6 DSGVO ist es erstmal egal, wo das läuft. Und da kann es passieren, Werbescoring. Ja, die Volksbank Hannover hat ein Bußgeld von fast 1 Million Euro bekommen, schon vor Jahren und ohne KI, weil sie irgendwie über 260 Kriterien bei der Frage herangezogen haben, wer soll ein Schreiben per Post von uns bekommen, ob er nicht ins Online-Banking wechseln will. Und da haben sich halt alle möglichen Gedanken gemacht, haben gesagt, also erstens wollen wir die ausschließen, die schon im Online-Banking sind, macht Sinn. Ja, wir wollen die ausschließen, die über 80 sind, weil die gehen eh nicht mehr online. Und dann haben die aber auch aufs Konto geschaut und versucht herauszufinden, ja, wer wenig verdient, würde es vielleicht nicht machen, wer mehr verdient, und haben dann sozusagen Bankdaten und sogar Schufa-Daten mit hinzugezogen. Und da das hat der Datenschutzaufsichtsbehörde nicht gefallen, und die haben gesagt, es kann nicht sein, dass ihr sozusagen auch Leute so targetet mit so vielen Kriterien, und das hat in der Banken- und Versicherungswelt ziemliche Aufruhr gesorgt, und wir hatten da viel Arbeit mit, dankenswerterweise, das sozusagen so einzugrufen, weil die Datenschutzbehörden sagen, mehr als 2 Kriterien sollst du eigentlich nicht verwenden, um ein Scoring zu machen. Und das ist natürlich so, und da merkst du, dass wir auf einmal wegkommen von KI hin zu allgemeinen Fragen der Datenverarbeitung. Darf ich diese Daten verarbeiten? Darf ich sie nicht verarbeiten? In welcher Form? Was ist der Zweck der Datenverarbeitung? Das ist alles Level 1. Und da ist nur ein Nebenaspekt, ob das mit KI passiert oder nicht.
Sehr, sehr spannend. Ich finde es total spannend, das nochmal so zu verstehen, weil ich hätte das nie gedacht, dass man, also externe Daten hinzuziehen, ist nochmal extremer, aber dass man nur zwei Filter verwenden darf, um das zu scoren, aber
ja, stimmt auch so nicht, Timon, ne? Das sagen die Datenschutzaufsichtsbehörden, das ist auch immer ein verbreiteter Irrglaube, das Finanzamt will ja auch immer, dass wir zahlen und haben häufig nicht recht, die Polizei sagt auch, wir hätten falsch geparkt, und das stimmt natürlich auch nie. Insofern ist die Datenschutzaufsichtsbehörde eine Behörde, wie sie andere Behörden auch sind, deren Meinung kann richtig sein, und ich sage auch nicht, dass man darauf nicht achten sollte, was die sagen, aber es ist nicht so, dass wenn die Behörde, die in Deutschland für den Schutz personenbezogener Daten da ist, wenn die sagt, ihr müsst das und das machen, dann kann es trotzdem sein, dass die da vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist. Deren Job ist ja gerade, Daten zu schützen. Ne? Also insofern,
Gibt es eigentlich, wenn man den logischen Menschenverstand anwendet bei Datenschutz und man einfach davon ausgeht, dass man versucht, möglichst wenig personenbezogene Daten erstmal zu akkumulieren und zu verarbeiten, also dass man dort wirklich Datensparsamkeit hat und wenig zu verwenden. Ist man dann schon, sag ich mal, auf einem guten Weg, und gibt es irgendetwas, was man aber komplett übersieht und damit dann eigentlich voll, sag ich mal, sich ins Fettnäpfchen tritt beim Datenschutz?
Naja, also da wirst du jetzt keine Grün-Gelb-Rot-Ampel kriegen von mir, ne? So leicht geht's nicht, aber ich mache dir ein Beispiel. Datensparsamkeit. Du hast das Geburtsdatum der Leute, weil du gerne möchtest, weil du wissen möchtest, weil du, was weiß ich, Alkohol verkaufst und wissen möchtest, ob die schon 18 sind, ob du die überhaupt beliefern darfst. Dann hast du das Geburtsdatum der Leute, und dann kommt die findige Marketingmanagerin und sagt, den gratulieren wir, den schicken wir jetzt eine Geburtstags-E-Mail. Dann hast du ein Datum, was du haben darfst, weil du wissen willst, wie alt die Leute sind, verifiziert hast, ob die jetzt das richtige Alter haben, verwendest du für einen anderen Zweck. Das heißt, ob schon du ganz wenig Daten, nur die Daten hast, die du eigentlich haben darfst, nutzt du diese E-Mail, Geburtstagsglückwunsch-E-Mail, würdest du dieses Datum jetzt zu Werbezwecken nutzen und bräuchtest eine gesonderte Rechtsgrundlage, und die du wahrscheinlich nicht haben wirst in diesem Fall. Das heißt, du begehst dort womöglich einen DSGVO-Verstoß, obwohl du wirklich nur die absoluten Minimaldaten hast. Und jetzt nicht noch dir überlegst, was hat die Person im letzten halben Jahr gekauft, und schneidest dann noch die E-Mail genauso zu, dass es dass das passt. Also es ist, auch wenige Daten können, wenn man sie für den falschen Zweck einsetzt, ein Datenschutzproblem oder sagen wir mal ein Thema sein.
Danke, das ist echt hilfreich, weil das wusste ich nicht. Ich dachte, wenn ich das Datum, also die Daten gesammelt habe, dass ich das dann auch dann verwenden darf, aber dann darf ich es nicht zweckentfremden. Das ist genau. Sehr, sehr wichtig. Ja, ganz kurz in eigener Sache, also wenn euch das gefällt, hier das Gespräch mit Martin, was ich gerade führe, dann, wie gesagt, folgt und liked natürlich unseren Podcast hier, damit wir auch weiterhin so geniale Gäste einladen können, die euch den absoluten Mehrwert bringen. Und wie gesagt, wir freuen uns immer darüber, wenn ihr natürlich auch einfach einen Kommentar da lasst oder auch anderen Leuten, denen der Podcast gefallen könnte, den einfach mal weiterleitet. Vielen Dank dafür. Genau, jetzt kommen wir zum nächsten Teil und zwar KI-Content, Urheberrecht und Kennzeichnungspflichten. Das finde ich auch so super spannend, weil ich hatte ja eingangs schon gesagt, ne, das war von deinem Vortrag von der SMX vor 2 Jahren war das. Das, was wir generieren aus KI kann, und das war zumindest damals der Standpunkt, kann nicht urheberrechtlich geschützt werden, aber das, was wir aus der KI generieren, kann urheberrechtlich geschützt sein und damit Urheberrecht verletzen. Das fand ich halt sehr, sehr spannend. Mhm. Und das wirft halt extrem viele Fragen auf. Und da muss man jetzt, es ist halt auch die Frage, was machen wir mit dem Urheberrecht? Wie können wir damit gut umgehen, sodass wir das vernünftig einsetzen können?
Ja, also jetzt hast du schon ein bisschen den sozusagen Bogen gespannt von, ist es eigentlich gefährlich, KI zu nutzen für die Content Creation? Gefährlich genau. Im Sinne von, droht mir dann die Abmahnung von irgendjemand, weil ich sein Werk kopiert habe? Ja, da konnte man am Anfang, also sprich vor 3,5 Jahren, sagen, naja, also die Wahrscheinlichkeit, dass die KI jetzt genau so ein Werk rausbringt, was es schon gibt, ist ja ziemlich gering. Ist ja wie, wenn Menschen was kreieren, da kann theoretisch schon sein, dass es eine Parallelschöpfung gibt, aber ist ja sehr unwahrscheinlich. Und so ist es bei der KI auch gewesen. Die Praxis zeigt jetzt aber, wenn ich inzwischen funktioniert es nicht mehr, aber wenn ich noch vor einem Jahr bei ChatGPT eingegeben habe, mach mir mal einen Lied mit Atem los. Ja, sorry für den Ohrwurm, liebe Zuhörenden. Mhm. Ja, dann kam da also raus, exakt der Text von ein paar Kommafehlern abgesehen von Helene Fischers Atemlos. Krass. Und da ist die GEMA als rechte Vertreter für den Texter von Helene Fischer, ja, gibt es einen Texter, der diese Lieder geschrieben hat, ja, in dessen Auftrag oder mit dessen Rechten ist die GEMA vorgegangen gegen OpenAI und hat die erste Instanz schon gewonnen und wird auch die zweite Instanz gewinnen, nach meiner Prognose, weil sie eben sagen, ist uns eigentlich ein bisschen egal, wie die Information in euer Modell gekommen ist. Offensichtlich müsst ihr es reinkopiert haben oder muss es irgendwie dort vorliegen, Memorisierung, ja, weil man kann es ja praktisch 1:1 rausholen. Das reicht schon als sozusagen dafür, dass OpenAI in dem Fall eine Rechtsverletzung begeht. Und wenn ihr als Content Creators hergeht und ein lustiges Lied mit Atemlos euch designen lasst von OpenAI, von ChatGPT, und es dann veröffentlicht und es ist komischerweise 1:1 ein Lied, was es schon gibt, dann begeht ihr die Urheberrechtsverletzung und müsst damit rechnen, dass ihr sozusagen von der GEMA und oder dem Texter von Helene Fischer abgemahnt werdet. Also das ist schon eine Möglichkeit, die passieren kann.
Krass, ne? Also nur um aufs Thema Musikurheberrecht, da sind wir in Deutschland ja sowieso, würde ich sagen, sehr streng unterwegs. Ich weiß nicht, wie die Amerikaner unterwegs sind, aber auch streng. Ich weiß nur, dass du, wenn du jetzt einen Instagram-Business-Account hast, darfst du keine Lieder mehr verwenden, darfst du keine bekannten Lieder verwenden. Du musst halt frei lizenzierbare Lieder verwenden, weil du sonst das quasi im geschäftlichen Kontext verwendest und dafür dann abgabenpflichtig bist und dann kannst du richtig abgemahnt werden. Und da sind natürlich auch wieder ein paar unterwegs, die da ganz gut abmahnen.
Na gut, und ich meine, wenn du das aus Sicht der Creators siehst, ist es natürlich vollkommen verständlich. Ne? Das ist deren total. Business, die jetzt früher natürlich Schallplatten verkauft haben und davon gut gelebt haben und jetzt sehen müssen, dass sie mit Spotify ein paar Cent verdienen, vielleicht auch ein paar mehr Cent, vielleicht auch richtig gut verdienen, aber dass eben in sozialen Netzwerken ihre Lieder rauf und runter dudeln, ohne dass sie einen Cent davon sehen, weil Meta nichts dagegen tut. Ne? Also insofern kann man das schon verstehen. Auf der anderen Seite, ja, das ist ja sozusagen die Kehrseite der Medaille, die du auch schon angesprochen hast. Wenn die Inhalte selbst mit KI kreiert sind, und zwar so, dass es sozusagen hier Prompt, da Output, dann wird der Output als solcher so nicht geschützt sein. Haben sich auch schon manche angehört. Ja, hatte ich jetzt auch dieses Jahr auf der SMX zum Beispiel, wo in München, ein Fall, der in München spielt, ja, jemand sich so Logos designt hat und absurderweise ein Bekannter von dem diese Logos auf seiner Website verwendet und der und die sich dann nicht irgendwie einigen können, sondern einander verklagen. Und da hat halt derjenige, der die kreiert hat, verloren, weil das Gericht gesagt hat, also das ist nun mal so, wenn du promptest, bitte mach mir ein Logo, ich habe vergessen, irgend so ein Icon, ja, dann, und das kommt da raus, dann, ja, dann ist das, dann hast du keine schöpferische eigene Leistung verbracht, sondern das war die KI und die kann eben per se, per Definition nicht keine geschützten Inhalte produzieren, weil es dafür eben eine menschliche, geistige Schöpfung braucht. Was nicht heißt, dass wenn ich mich hinsetze und meine eine Präsentation bastel für die nächste Keynote und das meinetwegen mit Perplexity oder mit irgendetwas, einem Tool baue, dass das Ergebnis natürlich trotzdem geschützt ist, weil es eben nicht das Ergebnis von einem Prompting, sondern von einem iterativen Prozess ist, wie man heutzutage KI gescheit nutzt. Das heißt, ihr müsst nicht fürchten, dass nur weil eure Leute in der Kreation irgendwelcher Kampagnen auf KI-Tools setzen, dass ihr deshalb das Urheberrecht komplett verliert. Ne? Im Gegenteil, wenn das eben so eingesetzt wird, wie man das so wohl heutzutage einsetzt, nämlich hast du da noch eine Idee, können wir das, wie können wir das verbessern und so weiter, dann ist das Arbeitsergebnis am Ende, meine 50 Slides, ja trotzdem ein Ergebnis geistiger Erschöpfung, nämlich meiner und nicht nur KI. Ne? Also so ist sozusagen, und genauso, wenn ich viel Aufwand und nicht auf den Aufwand kommt es nicht an, aber viel Idee reinstecke in die Überarbeitung des Ergebnisses. Ja, das werde ich auch immer gefragt. Bearbeitung. Ich bearbeite das so, dass es dann sozusagen immer noch jetzt doch noch meine Idee am Ende ist. Dann ist es natürlich schon auch urheberrechtlich geschützt.
Das finde ich cool. Finde ich auch sehr spannend, weil es gibt ja auch nur noch das letzte Thema zur Musik. Es gibt ja Suno, falls du es kennst. Da kann man Musik mit einem Prompt erstellen.
Auch schon verklagt.
Die sind auch schon verklagt. Ja, logisch. Ich meine, da sind Sachen, die hören sich so ähnlich an. Aber auch der Output ist ja dann eigentlich nicht urheberrechtlich zu schützen.
Korrekt. Wenn es so ist, dass es mit einem Prompt ist, dann ist der Output nicht geschützt. Mit der Folge, dass, ja, und dann jetzt ja mal kurz auf einfache Geschwindigkeit zurückstellen, wer da nicht so gewöhnt ist. Ja, also, dann kannst du die absurde Situation haben, du hast mit Suno einen Vertrag, lässt dir einen Song kreieren. Die haben ihre Nutzungsbedingungen, wo drin steht, dass du nur dieses oder jenes damit machen darfst. Ja, du stellst die online, was du vielleicht nicht darfst, weil du eine gewisse Beschränkung hast, darfst es nur auf kleine Websites oder nicht online oder nicht im Podcast verwenden oder was auch immer. Ich sehe das Lied, was du komponiert hast, auf deiner Website, klau mir das und tu es in meinem Podcast. Dann begehe ich keine Urheberrechtsverletzung, weil das Werk als solches ja nicht urheberrechtlich geschützt ist, haben wir festgestellt. Ja. Ist nicht dem Urheberrechtsschutz zugänglich und ich habe auch keinen Vertrag mit Suno. Das heißt, ich bin auch nicht, ich kann auch den Vertrag, den du hast, nicht verletzen. Das heißt, dann kann es sein, dass du irgendwas falsch machst, weil du gegen die Lizenzbedingungen von denen verstößt, aber ich als derjenige, der das geklaut hat von dir, nicht. In der Praxis nur nicht so furchtbar relevant, weil die Leute ja bisher, das ist da vielleicht gleich das nächste Thema, nicht ranschreiben, ob es KI generiert ist oder nicht. Ne? Genau. Also ob man weiß ja gar nicht, jedenfalls nicht sicher, ob das eine geistige Schöpfung eines Menschen ist oder ob das Claude war.
Deswegen eine Anschlussfrage dazu und dann kommen wir zur Kennzeichnung, nämlich die Frage, es gibt es denn im Content Workflow, wenn man jetzt mal ganz normal auf Text arbeitet, eine gute Möglichkeit, wie wir herausfinden können, ob der Output urheberrechtlich geschützt sein könnte.
Ja.
Damit wir da niemals in Probleme geraten.
Also da stecke ich nicht so tief drin. Im Prinzip braucht es einen Double-Check, ob diese Information 1:1 von irgendwo her kopiert ist. Also sozusagen eine Art Plagiatschecker. Ich weiß, dass es Tools gibt. Wenn wir Zeit haben, können wir das nochmal raussuchen, mit in die Shownotes tun, was so die gängigen sind oder ob du das weißt. Aber die, was ich teilweise mache, wenn ich mir Sachen vorbereiten lasse und die jetzt allzu sehr KI-generiert klingen und wieso wollen die auf die Website oder allzu sehr klingen nach, das hat doch bestimmt jemand anders schon mal geschrieben, ja, dann suche ich manchmal einfach wirklich nach bei Google nach so einer typischen 12 Wörterzeilenfolge und schaue, ob man die irgendwo findet. Oder auch natürlich ist es ein Thema, jedenfalls, wenn ich Ja, wenn ich jetzt einem Praktikanten sage, er möge jetzt mal irgendwas machen zu irgendeinem neuen Gesetz, nehmen wir mal unsere Website, für unsere Website, hier Data Act, mein Lieblingsthema zurzeit, da gibt es jetzt Cloud-Switching-Regeln, ja, dann schau doch mal, ob du da müssen wir mal jetzt was zu machen, so. Und dann lese ich das, was da kommt und denke, oh, das klingt aber alles super, ja, habe ich schon immer, obwohl ich die natürlich alle gebrieft habe, geguckt, gibt es nicht irgendwas, was exakt so ist. Und wie macht man das heutzutage? Man gibt der KI die Kopie von 3 Artikeln, wo das drinsteht, was man gerne hätte, und sagt, schüttel mal. Ja, und da kann es natürlich schon sein, dass wenn die KI sich da zu sehr orientiert hat und einfach exakt diese Inhalte übernommen hat, dass man da Urheberrechte verletzt. Aber es ist schon echt selten, weil das Urheberrecht schützt immer nur den konkreten Inhalt in der konkreten Ausgestaltung, nicht die generelle Idee, nicht das Know-how dahinter, sondern immer nur, ja, wenn es um den Text geht, dann diesen Text. Und ich darf halt diesen Text nicht kopieren, aber und dementsprechend begehe ich möglicherweise eine Urheberrechtsverletzung, wenn ich es in mein ChatGPT reinhaue, copy-paste, aber eben das Ergebnis, was da rauskommt, wird im Zweifel keine Urheberrechtsverletzung sein, weil es eben nicht dieser Text ist, sondern ein anderes Werk.
Sehr interessant. Finde ich total spannend. Lass uns zum Thema Kennzeichnung kommen. Wann macht es Sinn, KI-generierte Inhalte zu kennzeichnen und gibt es eine Pflicht? Dafür oder sollte man es machen? Was ist da das Thema?
Ja, also zunächst mal derzeit gibt es keine generelle Pflicht, KI-Inhalte als solche zu kennzeichnen, sondern erst wenn die KI-Verordnung, der EU-AI-Act, in Kraft tritt oder auch insoweit wirksam ist, in Kraft ist er schon, was zum 2. August 2025 der Fall sein wird. Ab August 2025 gibt es überhaupt erstmals Regelungen zur Transparenz bei KI-generierten Inhalten. Und da ist es dann tatsächlich so, dass ich kennzeichnen muss, nicht alles, was mit KI generiert wird, sondern alles, was ein Deepfake ist. So, bei Deepfake haben wir so im Kopf, Obama sagt, Donald Trump is the best president we've ever had. Mic drop. Mhm. Ja, das ist klarer Deepfake, wenn es so aussieht, als hätte Obama diesen Satz gesagt. Die Definition vom Deepfake ist aber erstaunlich weit und ist ein typischer Kompromiss auf EU-Ebene. Ja, man die einen haben gesagt, wir wollen es möglichst weit haben, die anderen möglichst wenig weitgehend und haben mal irgendeine Regelung gemacht, wo alle recht haben, sodass wir jetzt aber nicht so wirklich wissen, wie weit reicht es. Ich mache viel für E-Commerce-Mandanten. Und das ist absolute Standardfrage, können wir, wenn wir ein Model einmal fotografieren und wir hängen der jetzt noch eine Handtasche also mit KI, auch diese Handtasche zu bewerben auf der Produktdetailseite, ist es schon ein Deepfake? Und wenn man das sich genau anschaut, sieht es ja so aus, als hätte dieses Model diese Handtasche gehabt. Und wenn man das sehr weit auslegt, kann man sagen, das ist dann schon ein Deepfake, was als solches gekennzeichnet werden muss. Mein Ansatz ist da ein bisschen anders. Ich glaube schon, dass man da nicht allzu weit gehen sollte, sondern tatsächlich nur, wenn es wirklich drauf ankommt. Es gibt ja auch KI-generierte Models. Auch da stellt sich die Frage, ist es ein Deepfake, wenn es die Person gar nicht gibt? Aber da gibt es auch jetzt in der juristischen Literatur, ist ja nun alles voll mit KI-bezogenen Beiträgen und da wahrscheinlich auch KI-generierten Beiträgen, aber das ist ein anderes Thema. Und da wird dann halt auch gesagt, wenn ihr wenn es sozusagen auch sein könnte, dass die Person echt ist, aber sie gibt es gar nicht, dann sei das schon kennzeichnungspflichtig. Ja, für mich vielleicht letzte Bemerkung dazu, ginge das völlig in die falsche Richtung, weil dann ist nämlich überall dran AI-generated. Haben wir jetzt bei Meta, bei Instagram schon, KI-unterstützt oder wie es da immer heißt. Und man denkt dann immer, was ist denn da KI-unterstützt? Es ist einfach so, dass es einfach standardmäßig ausgewählt haben und jetzt überall dran steht in dem Kanal. Ja. Und das macht natürlich keinen Sinn, weil dann weiß ich ja gerade nicht, ist dieser Inhalt so ein bisschen wie Hashtag Werbung. Ist es nur bezahlt oder ist es nicht bezahlt? Das ist ja das, was ich wissen will, wenn ich wissen möchte, ob das jetzt eine objektive Empfehlung ist oder nicht. Und so ist es ja bei den KI generiert auch. Wenn es wirklich eine sinnvolle Informationspflicht sein soll, dann muss es ja auch Inhalte geben, die eben nicht KI generiert sind. Und das muss ja dann auch eine Art Qualitätsmerkmal sein. Das geht verloren, wenn wir alles als Deepfake kennzeichnen.
Müssen dann Texte auch als KI generiert gekennzeichnet werden?
Genau, also bei Texten ist es nochmal ein bisschen anders. Worüber ich gerade gesprochen habe, waren sozusagen Videos und Images. Bei den Texten gibt es eine eigene Regel, wenn sie für die Öffentlichkeit bestimmt sind, also für eure Websites, könnte man sagen, und wenn sie nicht nochmal einer redaktionellen Kontrolle unterzogen werden. Das heißt, wenn ihr jemanden bestimmt habt, das habt ihr hoffentlich, der da nochmal drüber schaut und nicht quasi die Texte automatisch auf eure Websites fliegen, dann muss da keine Kennzeichnung erfolgen.
Du glaubst ja gar nicht, wie schlecht die KI teilweise ist, wenn sie Texte produziert. Deswegen muss man da nochmal drüber lesen. Und man denkt ja, die KI, die kann auch gleich SEO-Optimierung machen. Ich sag dir, was sie machen soll. Das ist natürlich auch völlig Banane, was da rauskommt. Ich sag mal, das ist besser als gar nichts, aber es ist nicht so gut, wie wenn man das professionell macht. Und tatsächlich aus den Halluzinationen der letzten Jahre haben wir auch gelernt, das nicht einfach so durchlaufen zu lassen. Das ist einfach, macht keinen Sinn. Hat auch dann am Ende wenig Qualität. Und Google erkennt ja auch deutlich mehr momentan wieder KI-Inhalte, auch wenn sie gesagt haben, ihnen war es ein bisschen egal. Wir sehen gerade ganz viele Webseiten, die massiv KI-Inhalte genommen haben, die nicht ranken oder jetzt gerade abstürzen. Also da ist man schon ein qualitativer Unterschied dabei. Ich habe mich vor anderthalb Jahren sehr intensiv mit dem Thema Watermarking interessiert. Also ob eine KI, also ein KI-Output, ein Watermark enthält. Ja, ein Watermark ist ja normalerweise auf einem Bild ein kleines Wasserzeichen, wie wir es auch auf Geldscheinen haben. In einem Bild und einem Video ist es ganz, ganz einfach zu realisieren. Da reicht eine Schattierung, die ein menschliches Auge niemals erkennen würde. Eine Schattierung von mehreren Pixeln, um das zu markieren. Das kann der Computer sofort auslesen und kann der Mensch fast nicht erkennen oder kann es auch wirklich nicht erkennen. Bei Texten gibt es auch dieses System. Und zwar wäre das, dass man bestimmte Wortformulierungen so macht, dass sie wiedererkennbar sind. Mhm. Ja, und zwar, du hast es gerade gesagt, Martin, ist ganz interessant, 12 Wörter ist schon irgendwie mehr Sterne, als es im Sonnensystem gibt an Varianten. Und für einen Menschen unmöglich ist, jemals zu erkennen. Ja, und es wäre natürlich auch nicht mehr die gleiche Wortvariante, sondern es wären Millionen von Varianten, die als Watermark verwendet werden würden. Und damit könnte man Texte auch watermarken.
Noch, KI. Weil du sagst, Watermarking, was ich jetzt, also die Hauptfrage, deshalb bin ich darauf gleich gesprungen, ist ja immer, müssen wir als Agentur, als Content Creators, als Retailer, die Werbung machen, unsere Arbeitsergebnisse kennzeichnen. Davor gelagert ist tatsächlich noch so eine Watermarking-Pflicht für Videos und für Bilder. Da geht es aber um die Modelle. Das heißt, die Modelle müssen quasi einen Watermark, aber nicht im Bild, sondern quasi in den Metainformationen reinschreiben, hier, das ist KI generiert. Was ja, und die Frage, ob das dann perpetuiert, wenn das dann irgendjemand nutzt, also wenn ich jetzt mir mit Midjourney ein Bild kreieren lasse, ja, und dann verwende ich das, dann bleibt es ja erstmal in den Metainformationen, aber wenn ich nur einen Screenshot mache oder die Metainformation lösche, dann ist es ja weg. Ja, da ist auch noch so eine Lücke drin. Obwohl es natürlich schon schön wäre, auf Twitter zu erkennen, ob die Bilder irgendwann mal KI generiert waren oder nicht. Ja.
Gibt es ein interessantes Konzept zu, natürlich auch nicht ganz einfach zu machen. Es gibt, habe ich mich auch in diesem Watermarking-Prozess mit beschäftigt, es gibt relativ hochmoderne Kameras, die Journalisten verwenden teilweise, die so ein Watermarking-System drin haben. Und das funktioniert dann so, wenn die das dann hochladen auf den Server von ihrer Redaktion, bleibt das Original dort enthalten und setzt auch so Metadaten. Und das Interessante dabei ist aber auch, da kannst du natürlich die Metadaten löschen. Aber du kannst immer wieder zu diesem Originalserver zurückgehen und gucken, wie das Original aussah. Und das finde ich in diesem Thema Deepfake ganz, ganz gut. Es ist jetzt nicht unzerstörbar, das Konzept, aber es ist ein interessantes Konzept, wenn du Bilder siehst und verifizieren willst, ob die echt waren oder woher das Original kam. Also ist, wie gesagt, auch angreifbar, ne? Weil es am Ende ist auch nur ein Gegenserver.
Aber es ist mehr als nichts. Ne? Und wenn dir als Journalist eben wichtig ist oder als Medium wichtig ist zu zeigen, hey, wir verwenden hier echte Fotos, das wird ist ja jetzt schon eine Diskussion. Ich da irgendwie was den sterbenden Wal, kann ja auch keiner auf den ersten Blick sehen, ob das jetzt ein echtes Bild ist oder nicht fotografieren möchte. Ja, ist schon schön, wenn dann die öffentlich-rechtlichen oder seriöse Medien darauf hinweisen können durch ein entsprechendes Zeichen, hey, hier kannst du dir das Originalbild in RAW-Format angucken, verifiziert von der whatever Lumix-Kamera, dass das eben ein echtes Bild ist und nicht KI generiert.
Was ist denn die Strafe, wenn ich nicht kennzeichne und das und KI generiert verwende?
Ja.
Aus dem EU-Act.
Genau. Jetzt kommen wir vielleicht zum EU-AI-Act. Genau. Also ja. In der Tat gibt es dort gestaffelte Bußgelder, je nachdem, gegen welche Vorschrift ich verstoße. Jetzt müsste ich nachgucken, habe jetzt nicht im Kopf, was sozusagen Verstoß gegen Artikel 50 ist, ist aber auf jeden Fall eines der bußbaren Normen in der im AI Act. Da gibt es diese üblichen bis zu 6% vom weltweiten Jahresumsatz, 30 Millionen und so, wird hier nicht greifen. Und wir werden auch, anders als im Datenschutz, haben wir es ja im AI Act auch mit einer Behörde in Deutschland zu tun, die Bundesnetzagentur, die jetzt nicht dafür bekannt ist, ohne Not mit Bußgeldern um sich zu werfen. Das heißt, wir müssen nicht fürchten, dass, wenn ich da jetzt ein, zwei Mal das vergesse, dass da jetzt als nächstes diese Rekordbußgelder nur so regnen. Es ist aber eben so, dass es eben nicht nur ein, ich sag mal, wettbewerbsrechtliches Problem ist, dass ein Wettbewerber was dagegen machen kann oder eine Verbraucherzentrale kommen kann, wenn ich gegen den AI-Act verstoße, sondern dass es eben ein Verstoß gegen, wenn man so möchte, öffentliches Recht ist und auch der Staat die Möglichkeit hat, dagegen vorzugehen. Und Bußgelder ist ein Thema, aber es geht ja auch darum, dass zum Beispiel die Behörde kommen kann und einem das verbieten kann. Ja, die können halt sagen, du darfst es in Zukunft nicht mehr machen. Und wenn du es doch machst, gibt es ein Zwangsgeld, ein bisschen anderes System, aber führt eben auch dazu. Und die Bundesnetzagentur hat angedeutet, dass sie das in diese Richtung eher handhaben werden, dass sie jetzt nicht mit der Gießkanne kommen werden und die riesigen Bußgelder verhängen, sondern eher sich die Fälle raussuchen und dann da hier und da mal Punkte setzen sozusagen.
Kannst du uns denn mal, was den EU-AI-Act angeht, einfach mal einen generellen Überblick geben, was uns da erwartet mit dieser Verordnung?
Hm. Ja, also es ist ja das weiterhin immer gesagt, das weltweit, die weltweit erste umfassende KI-Regulierung. Da sind die Europäer stolz drauf, dass sie das also geschafft haben. Die gilt eben in der gesamten EU, von Portugal bis Schweden, einheitlich, weil es eben eine Verordnung ist, die nicht irgendwie von den Mitgliedstaaten noch umgesetzt werden muss, sondern gilt einheitlich. Sie hat einen sogenannten risikobasierten Ansatz. Das heißt, es gibt verbotene KI-Praktiken und wir reden jetzt über KI-Systeme, also nicht die Modelle. Dafür gibt es auch nochmal Regeln, sondern was mache ich mit dem Modell, wenn ich es nutze? Und da kann ich halt irgendein Werbescoring-Tool haben, ich kann ein HR-Tool haben, ich kann ein Content-Creation-Tool oder mein SEO-Texte-Tool haben. Ich muss halt auf die jeweilige System, was ich mache, schauen und überlegen, in welche Risikoklasse fällt es. Da gibt es verbotene Praktiken, da gibt es Hochrisikopraktiken, zum Beispiel im HR-Bereich ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Hochrisiko ist, relativ hoch. Und dann gibt es nur noch minimales Risiko, wo dann nur noch diese Transparenzpflichten, über die wir gerade gesprochen haben, gelten. Für die meisten Tools im Marketing sind wir da eher in dem unteren Bereich. Bei so einem Chatbot kann man mal dazu kommen, je nachdem, welche Daten der verarbeitet, dass man da in Hochrisiko reinrutscht, was weiß ich, wenn es ein Krankenhaus-Chatbot ist oder so. Aber die in aller Regel werden die meisten Leute, die damit zu tun haben, eher in diesen unteren Bereich reinrutschen und im Marketing allemal. Ne? Und dann gibt es gibt noch so ein, zwei Punkte im Marketing, wo man drauf achten muss. Ja, da gibt es unterschwellige Manipulation oder Ausnutzung von Schutzbedürftigkeit, je nachdem, wie ihr euer Marketing ausgestaltet. Kann man auch sagen, wenn es jetzt mit KI passiert, wir adressieren die besonders vulnerablen Gruppen, die findet uns die KI aus. Das wäre dann eben auch eine generell verbotene Praktik. Ansonsten ist der AI-Act da schon halbwegs vernünftig, wenn man so austariert und versucht, da den richtigen Mittelweg zu finden. Ist allerdings, das habe ich bei der Transparenzpflichten schon angedeutet, nicht immer so eindeutig, wie man es gerne hätte und insofern auch kein Muster an super Gesetzgebung, wo man ja klare Regeln haben will. Die Leute kommen zu mir, bezahlen viel Geld dafür, dass sie wissen, wie es ist. Dann ist es nicht so schön, wenn ich denen dann sagen muss, einerseits, andererseits. Ne?
Mhm, klar. Genau. Wie ist das mit Dokumentationspflichten? Ist da irgendwas passiert, wo man wissen sollte, sich darauf einstellen sollte?
Genau, also wenn, je nachdem, welche Risikoklasse ich falle, je höher ich da bin, umso eher treffen mich Dokumentationspflichten und in der Tat sollte ich in der Lage sein, Falls mal jemand sich dafür interessiert oder im Rahmen meines Governance-Prozederes zu sagen, welche KI-Tools nutzen wir eigentlich, wie funktionieren die, wenn man gut ist und das einem wichtig ist, auch was für Modell nutzen wir da und worauf ist dieses Modell trainiert worden, auch dazu kann man sich Gedanken machen. Es gibt ja im Datenschutz schon in den Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten. Das heißt, alle großen Unternehmen führen sowieso so ein VVT, heißt es im Fachjargon. Und das kann man auch an viele datenschutzrechtliche Mechanismen im Unternehmen andocken und schauen, können wir da die KI-Compliance mit drunter fassen? Können wir das Marketing so in eine Governance-Struktur, die es vielleicht schon gibt, integrieren, dass wir das AI-Tools dort, dass wir die damit erfassen können. Das ist eine Maßnahme, wie wir sie in manchen Unternehmen implementiert haben, dass man sagen kann, okay, wir haben ja ohnehin schon was zum Datenschutz und warum nutzen wir nicht unser VVT, unser Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, auch dafür eine Liste zu führen mit KI-Tools, die natürlich sehr dynamisch sein wird bei den allermeisten Unternehmen. Genau.
Aber ich muss jetzt nicht Prompt-Tracking einführen, dass ich jeden Prompt tracke und was der Output war und sowas, das ist jetzt noch nicht der Fall.
Nee, auf keinen Fall. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt nicht empfehlen würde, aber ihr habt ja kein großes Interesse, euch nur mit euch selber zu befassen. Da sehe ich nicht, dass das erforderlich ist nach dem AI-Act. Genau.
Also wir beschäftigen uns am liebsten mit unseren Kunden.
Überraschung. Was man vielleicht noch erwähnen sollte, ist Artikel 4 KI-Verordnung. Das ist die sogenannte KI-Kompetenzpflicht. Da ist es tatsächlich so, dass eine Vorschrift, die möglicherweise schon wieder geändert wird, aber derzeit sieht es aus, als würde sie bleiben, dass der AI-Act vorsieht, also jedes Unternehmen, das Mitarbeiter mit KI arbeiten lässt, muss dafür sorgen, dass diese Mitarbeiter ein Minimalwissen für die KI-Nutzung haben. Zum Beispiel eben auch, was das Rechtliche angeht, aber eben auch die Nutzbarkeit, die Nutzung angeht und so weiter. Deshalb gibt es verschiedene oder viele, viele Schulungsformate jetzt. Wir haben selber eins, wo wir Leute zum AI-Officer ausbilden. Aber das ist etwas, was man auf jeden Fall, aber das habe ich vorhin schon mal gesagt, jetzt auch völlig unabhängig von dieser Vorschrift, die übrigens nicht Bußgeld bewährt ist, anders als viele andere Vorschriften. Aber es ist ein Governance-Thema. Das heißt, wenn ich meine Leute, die mit KI arbeiten lasse und mir nie Gedanken gemacht habe darum, wie wir eigentlich verhindern, dass die da meine NDAs unter NDA stehende Informationen reinhauen oder sich um Datenschutz nicht kümmern, dann kann es sein, dass sich der Gesellschaft als Geschäftsführer, als Vorstand haften muss für die Schäden, die dadurch entstehen. Da kann der Aufsichtsrat kommen und sagen, also lieber CEO, was hast du da veranstaltet? Wie kann es sein, dass sich darum niemand gekümmert hat? Und wir immer noch auf dem Stand sind, wo andere im Dezember 22 waren, als sie mit ChatGPT angefangen haben rumzufummeln.
Genau, das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Es gab ja dieses Thema, das war sehr groß Anfang 25, dass jetzt jeder einen KI-Führerschein quasi braucht in jedem Unternehmen, sonst darf er nicht mit den KI-Tools arbeiten. Aber das ist jetzt doch nicht ganz so ernst, wie es dann in der Presse aufgebaut worden ist, sondern
Ich weiß nicht, wer dahinter steckte, wer so, das ist eine SEO-Aufgabe, KI-Führerschein, wer da jetzt so kommt, wir sind es nicht, davon halte ich ehrlich gesagt nicht viel. Ich finde auch, also es gibt ja wirklich so Online-Schulungen für 20 € 20 Minuten, da kannst du nicht wissen, was du wissen musst, um vernünftig KI einsetzen zu können. Noch dazu, wenn es so eine Wegklick-Schulungen sind, die man jetzt so schnell macht, also da halte ich wenig überraschend nichts von. Und es ist auch nicht so, witzigerweise kann ich dann eben mit so einem Tool auch meine Verpflichtung gar nicht erfüllen, weil die KI-Kompetenz hängt ja daran, was machen die Leute damit. Wenn mein Marketing mehr oder weniger in KI lebt, habe ich ein anderes Schulungsbedürfnis, als wenn, was weiß ich, die Finanzbuchhaltung eine Auswertung macht mit einem Excel-Tool, wo auch eine KI drin steckt. Wenn das gesamte Unternehmen Copilot hat, habe ich ein anderes Schulungsbedürfnis, als wenn 7 Leute mal testweise irgendein Spezialtool nutzen. Ne? Also das muss ich schon im Blick haben und von KI-Führerschein halte ich nicht so viel.
Ich finde euer Modell ganz cool. Ich habe mir das auch angeschaut, der AI-Officer. Finde ich schon richtig, richtig gut. Ist auch auf jeden Fall empfehlenswert. Ist ein bisschen größer angelegt auf jeden Fall. Da lernt man richtig, wie man mit der KI umgehen muss. Und ihr habt auch, glaube ich, einen sehr coolen Partner mit dabei. Deswegen, also kann ich nur sagen, sehr, sehr cool.
Ja, gerne. Vielen Dank für die Erwähnung. Es ist tatsächlich cool. Wir haben jetzt, glaube ich, 13 oder 14 Kohorten ausgebildet. Sind immer kleine Gruppen, unter 20 Leute. Die Online-Kurse sind noch ein bisschen überschaubarer. Machen wir mit Blackboard zusammen aus Hamburg. Genau. Und die machen das sozusagen von der technischen, vor allen Dingen aber von der Change-Management-Seite. Das ist ja der eigentliche Kern. Und da liegt auch die Schwierigkeit. Ja, wenn wir von Schulung sprechen, denke ich immer ans Recht. Aber es ist ja auch ein Thema, wie führe ich die Leute ran, dass sie die KI eben sinnvoll nutzen und nicht prompt Ergebnis kopiert, ja, dass das nicht funktioniert, sowas machen wir da auch.
Ja, ja, der Christoph von Blackboard, der kennt sich natürlich auch einfach sensationell mit KI aus, das muss man einfach sagen. Super Typ.
Gut aufbereitete Videos jedenfalls, ja, auf jeden Fall.
Ja, nee, echt eine absolute Empfehlung an der Stelle. Das verlinken wir auch in den Shownotes, also da, wenn ihr da Interesse dran habt, da wirklich vielleicht einen bei euch im Unternehmen auszubilden oder mehrere Leute, ist das auf jeden Fall eine absolute Empfehlung. Habt ihr ja gerade gehört, Martin hat hier die absolute Fachkompetenz, was den EU AI Act angeht. Und ich kann nur sagen, hier, die Jungs von Blackboard sind einfach auch super kompetent, was das Thema KI-Nutzung angeht. Das waren zum Beispiel die ersten, bevor die ganzen KI-Sprachsachen waren, hatte der Christoph ein Video online gebracht, wie man mit einem Shortcut auf dem iPhone ChatGPT Whisper benutzen konnte, um dann quasi Textausgabe zu bekommen, um zum Beispiel ja schneller Nachrichten zu versenden und so. Sensationell, einfach, kann ich einfach nur empfehlen an der
Stelle. Ja, es, inzwischen ist es ja ein bisschen weiter, wir sehen die ja nun regelmäßig, sind übrigens vor allen Dingen Frauen, Mädels, die das machen mit uns, aber ja, und es ist jedes Mal, obwohl wir nun auch KI leben, ich will nicht sagen AI-Native sind wir vielleicht nicht, aber wir haben natürlich auch unsere Tools und so, aber die Blackboards sind immer noch 1, 2, 3 Schritte weiter, als wir das sind.
Ja, schon echt abgefahren. Martin, vielen lieben Dank für das Gespräch heute. Es war unfassbar spannend. Ich finde ja, so Recht kann ja total trocken sein, ne? Und DSGVO fand ich auch immer wichtig, aber auch trocken, ja. Aber mit dir macht es einfach Spaß. Da ist das Ganze, hat Leben, hat Sinn und hat auch ein gewisses Maß, was einfach Freude macht. Das nicht, weißt du, das ist so, das ist das Gesetz, da musst du dich streng halten, sondern es ist einfach mit Augenmaß gemacht und das finde ich ganz toll. Deswegen vielen Dank da nochmal.
Ja, danke dir, Timon, tolle Fragen. Schön einen kleinen, habe ich nicht gedacht, dass wir es schaffen, in einer guten Dreiviertelstunde hier durch die ganzen Fragen durchzugehen, die ihr da vorbereitet hattet. Ist auch ein tolles Thema, das ist natürlich auch an meinem Job toll, dass man halt irgendwie immer wieder neue Sachen hat. Ich bin ja ein bisschen älter, bei mir gab es noch Application Service Providing als den großen Hype. Und dann über Big Data zu KI, so haben sich auch meine Marketing- oder Recht im Marketing-Vorträge ein bisschen geändert, genau.
Wie kann man dich denn am besten erreichen, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, jetzt als Zuhörer?
Ja, also am besten ist schirmbacher@herting.de, da ganz klassisch ist meine E-Mail-Adresse. Unter www.herting.de findet ihr auch weitere Informationen zu mir. Ansonsten Martin Schirmbacher googeln, da landet ihr auch auf jeden Fall an der richtigen Stelle.
Ja, vielen lieben Dank. Deswegen, jetzt sind wir schon wieder am Ende unserer Folge Marketing meets Technology. Ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir, Martin, fürs Dabeisein. Und ich freue mich darauf, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, wir reden über Marketing und Technologie in Kombination. Und ich sage nur, lieben Gruß an euch und ciao, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao, danke.